Gestern war ich ja an der Kinderkonferenz in Aarau. Das ist so schön, einfach auch hineinzutauchen und zu sehen, es gibt Hoffnung. Es gibt auch Studien über die Jugend, über die Kinder von 10 bis 19 Jahre. Da war ein Doktorprofessor von der PH in Bern, hat uns diese Zahlen näher gebracht. Und wir haben ja manchmal den Eindruck, es geht alles Loch ab. Die Kinder sind nur noch am Handy, die hören nicht mehr. Und das ist das Bild, das wir manchmal ein bisschen haben. Und da wurde wirklich auch nachgeschaut, was ist den Kindern wichtig? Was ist den Jugendlichen wichtig zwischen 10 und 19 Jahre? Und da hat man gemerkt, es ist nicht das Handy primär. Es sind nicht die sozialen Netzwerke, sondern es sind die Beziehungen. Sie wollen eine Aufgabe, sie wollen gesehen werden. Übrigens auch die Erwachsenen, wir wollen ja auch gesehen werden, gewertschätzt werden. Und das ist bei den Jungen auch so. Haben sie einen Platz? Wie können wir ihnen eine Plattform bieten? Und sie haben Werte, die sind anders als unsere. Umweltschutz ist ihnen wichtig. Sie haben natürlich auch viele Ängste, viel mehr Ängste als wir. Das hat man dann natürlich auch festgestellt mit Corona, mit dem Rentensystem. Wie sieht die Zukunft aus? Wie geht es weiter? Ukraine-Krieg, Israel-Krieg. Und in Afrika gibt es auch sehr viele Kriege, von denen bekommt man nicht so viel mit. Jetzt ist ja nach Korea auch noch eingeschaltet worden. Ein paar Soldaten sind da eingerückt in Russland. Und das sind viele Unsicherheiten. Und das ist eben eine große Chance für uns als Kirche. Was ist unsere Antwort darauf, auf diese Not, auf diese Ängste, auf diese Umstände? Und die Antwort ist einfach. Es ist der Herr, der uns Hoffnung gibt. Dieser Herr, der schon seit 2000 Jahren uns Hoffnung schenkt. Und er gesagt hat, er kommt wieder. Und er hat einen wunderbaren Ort für jeden Einzelnen bereit. Von ihm sind wir geliebt. Bei ihm haben wir unsere Sicherheit. Egal was kommt. In Schwierigkeiten, in schönen Zeiten. Ja, und die Zeiten ändern sich. Heute haben wir eine Zeit, in der gewisse Feste, gewisse wichtigen Ereignisse, auch in der Kirchengeschichte, die sind nicht mehr so auf dem Fokus. Was ist am 31.10.? Was feiern wir da? Er hat eine Idee. Du hast nichts gefeiert. Schade. Was hättest du feiern können? Reformation. Was für ein Wort. Ja, die Reformation. Der Reformationstag. Und die Frage ist ja schon länger her, gell? Über 500 Jahre. Hat die Reformation für uns heute noch eine Bedeutung? Ist es noch wichtig für uns? Was denkt ihr? Okay, das ist jetzt eine einfache Antwort. Wir machen das noch ein bisschen vertieft. Tauscht euch kurz aus, links und rechts. Warum ist Reformation heute noch wichtig? Also ihr habt ja schon Ja gesagt, die meisten. Und ich möchte schon noch einen Grund wissen. Tauscht euch kurz aus. So 3-4 Minuten. Und dann sind wir gespannt, was da zusammenkommt. Grüezi zusammen. mal gespannt, was ihr rausgefunden habt. Warum ist Reformation heute noch wichtig? Ich habe da ein Mikrofon, damit man euch gut hört. Was habt ihr rausgefunden? Ja, Olga. Willi. Es kommt. Ein Moment. Das andere.
Ist jetzt gut, ja. In der Reformation hatte ja damals Luther die Sätze gesagt, solo fede, nur Glaube, also und dann nur der Herr, Gott, nur Jesus Christus, nur das Wort. Und wir sind auch in der reformierten Kirche manchmal abgewichen. Das Wort ist nicht mehr so wichtig. Es stimmt ja vielleicht gar nicht. Und so Sachen werden immer wieder selbst von Pfarrern gesagt. Also wir müssen zurückkommen und wieder formen in dem, was Gott eigentlich wollte und was die Reformatoren dafür gekämpft haben. Mhm.
Vielen Dank, Olga. Ja, ist jetzt gesagt, okay, der Willi hat auch noch, warum ist Reformation heute wichtig?
Also hier zusammen mit der Gruppe mit Pablo, die Reformation ist wichtig, weil wir hier feiern oder uns erinnern, dass es die Gründung ist der reformierten Kirche und alles, was es mit sich bringt oder was es, sagen wir, der Unterschied, den es gibt zu dem Glauben, der bis dann geherrscht hat. Dieser Unterschied ist hauptsächlich in diesen 95 Thesen da geboten, die Luther an die Kirche von Wittenberg geschlagen hat. Und die Frage war jetzt, welche Thesen haben wir noch im Kopf? Und ich habe, an was können wir erinnern? Und wir kamen da so auf einige. Sicher steht mal drauf, es gibt nur einen einzigen Gott. Aber auch das, was Olga gesagt hat, nur durch Gnade sind wir errettet. Aber es gibt auch nur eine Taufe. Eine? Und auch, es gibt nur ein das Wort und durch das Wort werden wir auch heilig. Gerettet.
Vielen Dank. Ich frage mal ein bisschen da in diesen Flügel rein. Was habt ihr daraus gefunden? Wer ist der Wortsprecher oder Sprecherin? Der Stefan ist der Wortsprecher.
Also damals gab es die Ablassbriefe, also man konnte sich von den Schulden freikaufen und hat die Kirche hat ein Riesengeschäft draus gemacht. Und für Luther war wichtig, dass jeder Zugang zum Wort hat. Hat die Bibel übersetzt, hat sie gedruckt, so dass jeder Einzelne am Wort prüfen konnte, ob das stimmt oder nicht. Also nur das Wort, ja, war wichtig, ja.
Super, vielen Dank. Ja.
Luther hat mit der Reformation ja hinterfragt, was damals so gängig war oder was die Kirche gesagt hat, die Institution. Und er hat das hinterfragt und quasi eine Änderung gefordert, weil vieles war nicht im Willen Gottes. Und ich denke, das ist für mich oder für uns heute noch wichtig, dass wir das auch machen in unserem persönlichen Leben.
Gut, noch die letzte und dann gehen wir weiter.
Für mich ist auch Martin Luther ein Vorbild, weil er hat selbst nachgedacht. Er hat sich nicht einfach, ich habe das so gelernt, ich muss das auch so glauben, sondern er hat selbst geforscht, selbst nachgedacht und war dann so mutig und hat gekämpft für das Wort Gottes, für seine Offenbarung, die er hatte aus dem Wort Gottes. Und da ist er für mich ein großes Vorbild in dem. Somit auch heute noch für uns alle wichtig, auch nach der Wahrheit zu trachten.
Vielen Dank. Genau, sehr gut. Genau, wir kommen da noch zu sprechen. Heute haben wir unsere Zeit ist auch immer ein bisschen begrenzt, gell? Das könnte man noch ausbauen, das Leben von Martin Luther. Da müssen wir natürlich auch fairerweise sagen, es hat seine Sonnenseiten, aber auch seine Schattenseiten. Aber die können jetzt heute nicht alle beleuchten. Deswegen bleiben wir bei der Reformation. Wir werden den Martin Luther im Ab und zu wieder ein bisschen streifen. Und heute begeben wir uns einfach auf eine Entdeckungsreise. Zurück, über 500 Jahre zurück. Und wir wollen schauen, was sind eigentlich unsere protestantischen Wurzeln? Weil eigentlich ist es ja so, wir kommen ja aus der katholischen Kirche raus, ob wir das wollen oder nicht. Damals gab es nur die katholische Kirche, es gab keine andere Kirche. Katholisch heißt eigentlich allgemein, ja, die allgemeine Kirche. Und der Herr Jesus hat ja nur eine Kirche. Manchmal gab es da immer wieder auch Verirrungen, wo man sich ein bisschen auf ein Abstellgleis bewegt hat und man hat es nicht mehr gemerkt. Und diese Gefahr besteht ja auch heute, dass wir uns irgendwo verrennen in irgendeinem Bereich und ja, wenn man es ganz böse nimmt, zu einer Sekte wird. Und da haben wir ja einige, die sich da verirrt haben. Denken wir an die Zeugen Jehovas oder an die Mormonen oder sonstige Splittergruppen. Die Reformation, die hat eine sehr, sehr zentrale Rolle in unseren Wurzeln als, ich würde sagen, Reformierte. Wir sind ja auch nicht, wir würden uns ja nicht als reformierte Kirche bezeichnen. Ja, wir sind ja, haben auch da wieder einen Weg gemacht, und dann nannten wir uns Freikirche. Das hat auch einen Grund, weil die reformierte Kirche, die hat dann auch wieder einen Weg eingeschlagen, wo wir gemerkt haben, da sind wir wieder weg vom Wort gekommen. Und das Ziel von der Reformation war eigentlich nicht, dass man die Kirche spaltet, sondern Martin Luther, das Anliegen der Reformatoren war, dass man die Kirche reformiert, dass man wieder zurückkommt, dass man wieder das lebt und das lehrt, was das Fundament ist. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Ja, und mit Martin Luther hat die Reformation den Durchbruch geschafft. Es war ja nicht das erste Mal, dass man versucht hat, die katholische Kirche, die Kirche zu reformieren. Ja, wir haben den Jan Hus, der war ja auch ein Vorreformator. Bei ihm war leider die Zeit noch nicht da. Den hat man auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Doch mit Martin Luther war die Zeit gekommen. Und genau vor 3 Tagen, am 31.10. im Jahr 1517, hat Martin Luther diese 95 Thesen an die Schlosskirchentür in Wittenberg angenagelt. Öffentlich, zugänglich. Aber das Ziel war ja nicht, dass man eine Propaganda, einen Aufschrei macht bei den normalen Leuten. Früher nannte man es Pöbel. Sondern er wollte eine Diskussion anregen mit den Theologen. Und das Datum ist übrigens nicht zufällig gewählt. Am 31.10., das war jedes Jahr üblich, dass man da sich aufgemacht hat auf eine Reise. Diese Pilgerreisen. Man hat diese Reliquien besichtigt. Damals der Kurfürst Friedrich der Weise, der hat die ja laufend ergänzt. Und dann hat man wieder einen Splitter gefunden vom Kreuz vom Herrn. Irgendwo oder von einem Heiligen hat man einen Knochen gefunden. Und dann hat man das teuer in Szene gesetzt. Natürlich wurde da auch ein Markt betrieben. Und dieser Kurfürst, der hatte sehr viel Geld und der war ein Sammler. Sammler und Jäger. Und das war natürlich eine riesige Ausstellung, oder? Da sind die Leute von überall hergekommen, um die anzuschauen. Und mit diesen Reliquienbeschauungen ist natürlich auch der Ablass verbunden. Pilgerreise führt nachher zu einem Ablass, zu einem Erlass. Und das führt uns zu dieser Idee von diesem Ablass. dieser Ablass, den kennen wir eigentlich so nicht bei uns. Und das hat dann auch etwas mit der Buße zu tun. Und als Martin Luther diese Thesen angeschlagen hat, war das Ziel, einen Disput zu erwirken. Doch der hat nicht so stattgefunden, wie er das gedacht hat. Aber seine Schüler, die Studenten, wisst ihr, was die gemacht haben? Die Thesen waren in Latein, in der Sprache der Gebildeten, geschrieben. Die haben es einfach ins Deutsch übersetzt. Und das hat sich dann wie ein Lauffeuer verbreitet. Wie ein riesiges Lauffeuer. Ein paar Kritiker haben gesagt, das war wie wenn der Engel selbst, die Engel Gottes, die Botschaft rausgetragen haben, wie heute im Internet. Der ging durch die Decke. Viral würde man ja heute sagen. Der ging viral. Und bei diesem Ablass, den wollen wir ganz, ganz kurz miteinander anschauen, was es genau ist. Es ist nämlich ganz wichtig. Genau, das haben wir angeschaut. Was ist der Ablass? Das ist auch ein Konstrukt der römisch-katholischen Theologie. Übrigens ist es heute noch so, dass sie, ich sage jetzt, da in Bratteln ist das nicht so gängig, oder? Die katholische Kirche in Bratteln ist ein bisschen sehr liberal, würde ich sagen. Sonst wäre es ein bisschen schwierig, wir könnten mit ihnen gar keinen Gottesdienst feiern. Das ist ein Konstrukt der römisch-katholischen Kirche und da wird eigentlich der Gnadenakt geregelt. Ja, die haben sich das im Prinzip auf die Fahne geschrieben, wir regeln die Gnade. Wenn wir Gnade geben, dann seid ihr begnadet. Aber nicht die vollkommene Sündenerlass, das können sie nicht machen. Das maßen sie sich auch nicht an. Aber sie können die Zeit im Fegefeuer verkürzen. Und deswegen hat man dann diese Münzen in den Kasten gelegt. Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und das haben sich die Leute auch etwas kosten lassen. Für jede Münze hast du einfach eine Tat wurde da im Prinzip ausgelöst. Je nachdem, was für ein Mensch du warst, wenn du ein ganz schlimmer Sünder warst, dann musstest du ganz viel Geld hinlegen. Und da merkte man, da hat man ein Geschäft daraus gemacht. Ein Business. Eine interessante Business-Idee. Aber die Kirche ist kein Business. Da geht es nicht darum, reich zu werden. Und das Volk, das wurde natürlich da auch ausgenommen, weil die konnten ja nicht lesen. Die konnten die Bibel nicht lesen. Die konnten ja selber die Schrift auch gar nicht besitzen. Das war nur den Theologen und den Gebildeten. Und natürlich auch ein paar Fürsten hatten die vorbehalten. Aber das normale Fußvolk hatte keinen Zugang zur Schrift. Die Messen wurden ja auch auf Latein gehalten. Also niemand hat eigentlich verstanden, was da genau passiert. Die sind einfach gegangen. Und sind natürlich auf die Gnade der Kirche fokussiert gewesen. Komplette Abhängigkeit, die konnten ja nichts prüfen. Und so hat sich dieser Ablass eben zu einem Geschäft entwickelt, wo man diese zeitlichen Strafe, diese Sünderstrafe im Prinzip bezahlen konnte. Man konnte nicht nur für sich selber, sondern auch für die Verwandten und für die Verstorbenen. Weil die Lehre in der katholischen Kirche ist dieses Fegefeuer, du wirst geläutert, bis du ist, dann in den Himmel kommst. Du kommst nicht direkt, sondern du wirst da, musst du abbüßen. Und wenn wir das natürlich dann anschauen, merken wir, Jesus Christus lehrt uns etwas anderes. Ja, der Herr Jesus hat uns Vollmacht gegeben, Sünden zu erlassen in seinem Namen. Aber da muss man nichts dafür bezahlen. Sondern das, was der Herr ja will, ist ja, dass wir umkehren mit unserem Herzen. Dass wir es ernst meinen. Du kannst Gott nicht bestechen, egal wie viel Geld du hast. Weil diese Währung, die wir hier auf der Erde haben, die zählt im Himmel nichts mehr. Die Schweizer Franken sind nichts mehr wert. auch die Euros und die Dollars und die Yen. Das verfällt. Das ist das Schlimm. Und das waren die zwei Hauptvorwürfe, die Martin Luther gegen den Ablass gebracht hat. Der erste war die wahre Reue, die fehlt. Es klappt irgendwie nicht ganz. Die wahre Reue hat er angesprochen. Und das zweite, was er angesprochen war, ist, der Ablass wird als Sündenvergebung angeboten, obwohl er keine Sündenschuld aufheben kann. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Was bringt es mir, wenn meine Sünden nicht bezahlt werden und ich irgendwie nur einen kleinen Erlass habe? Ja, das würde ich ja niemals machen. Und Martin Luther hat das erkannt. Und deswegen schauen wir uns noch ein paar Aussagen von ihm an. Wir können nicht alle 95 Thesen anschauen, aber ein paar Aussagen wollen wir miteinander anschauen. Der Ablass ist gegenüber der Gnade Gottes und dem Evangelium ein denkbar geringes Gut. Ja, das hat er jetzt eigentlich noch nett formuliert. Das ist sehr nett formuliert. Almosen sind besser als Ablass. Das ist natürlich hart. Weil dann fließt das Geld nicht in die Kirche, zum Papst, der wieder ein neuer Petersdom bauen will, sondern es geht dahin, wo es eigentlich hin sollte, nämlich zu den Armen. Und wenn die Kirche das Geld nicht braucht, um die Armen zu unterstützen, wie es eigentlich in der Bibel festgeschrieben ist, dann ist es besser, man gibt es denen, als für den Ablass. Weil die wussten, Martin Luther hat das Konzept gesehen. Er wusste, wohin das Geld kam und wohin es ging und für was man es brauchte. Und auch ein ganz wichtiger Punkt. Ablass bessert den Menschen nicht. Nur weil ich ein bisschen Geld gebe, werde ich kein besserer Mensch. Und da sehen wir, das ist eigentlich, da schießt man am Ziel komplett vorbei. Oder auch, auf Ablass soll man nicht sein Vertrauen setzen. Es rettet dich nicht. Das wurde riesig propagiert. Aber das stimmt nicht. Auch wenn du diese Pilgerreisen machst, auch wenn du diese Münzen gibst, das rettet dich nicht vor dem Gericht des lebendigen Gottes. Und Ablass macht dich auch nicht von jeder Strafe los. Eigentlich einfach gar keine Strafe. Vielleicht tönen diese evangelisch reformierten Thesen noch nicht so einschneidend. Aber für die Leute damals war das ein riesiger Bruch. Das war eigentlich unverschämt, was hier Martin Luther gemacht hat. Und er hat jetzt diese Missbräuche der katholischen Kirche auch angeprangert. Aber nicht einfach allen zur Verfügung stellen, sondern er wollte eigentlich mit den Theologen, mit den zuständigen Bischöfen darüber ins Gespräch kommen. Er war ja auch ein Professor. Und erst durch dieses Erlebnis, Martin Luther hat ja eine ganz entscheidende Veränderung in seinem Leben durchgemacht. Er hat ja ständig das Problem gehabt mit diesem strengen und strafenden Gott. Ich muss machen und tun und gibt es eigentlich keine Barmherzigkeit bei Gott. Ich will doch diesen liebenden, barmherzigen Gott. Ein Gott, der mich rettet. Und den hat er in der katholischen Kirche nicht gefunden. Da wurde ihm gesagt, so musst du machen, das musst du machen, ablassen und dort. Und erst als er das Neue Testament entdeckt hat, wir schauen dann noch die Stelle an, hat er gemerkt, das ist ja ganz anders, als ich die ganze Zeit gelehrt worden bin, als die Theologie der römisch-katholischen Kirche mich gelehrt hat. Dieser Ablass wird ja gar nicht beschrieben. Es ist ja ganz, ganz anders. Und eine der schönsten Thesen, wie ich finde, das ist die These 62, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und dieser Schatz, wer ist dieser Schatz? Es ist der Herr Jesus Christus selbst. Er ist unser größter Schatz, den wir haben. Klar, die Bibel eröffnet uns der Herr Jesus. Aber er ist der Schatz, er ist die Perle, wo wir alles verkaufen, wo wir unser ganzes Leben hingeben, um ihn zu bekommen. Und das ist übrigens auch das, was die Apostel gemacht haben. Alles auf eine Karte gesetzt, all in gegangen, ganzen Einsatz. Paulus sagt, was sagte Paulus zum Leben und zum Tod? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Warum kann er so etwas sagen? Weil er sein ganzes Leben auf eine Karte gesetzt hat. Er hat es auf Jesus Christus gesetzt. Und deswegen konnte er das sagen. Er war zutiefst überzeugt. Weil er gewusst hat, das ist der wahre Schatz. Die Reformation selbst und auch die Reformatoren, Martin Luther war ja nur einer. Da gab es ja noch andere. Auch in der Schweiz. Denken wir an einen Ulrich Zwingli oder an einen Calvin. Johannes Calvin. Die haben so viel geprägt. Und da gab es noch andere, die sind nicht so bekannt. Und ihr Wunsch war es, wieder zurück zu den Wurzeln zu kommen. Zurück zu dem, was die Bibel lehrt. Und diese Verirrungen wieder richtig zu stellen. Und deswegen hat die Reformation auch gezeigt, dass die Rettung nicht Menschenwerk ist, sondern Gottes Werk. Und jetzt schauen wir die Früchte der Reformation an. Vielleicht kannst du den USB-Stick in eine andere Buchse stecken. Vielen Dank. Und die wollen wir kurz anschauen miteinander. Eine dieser Früchte war der Reformation. Sie schloss erneut das Herzstück urchristlichen Glaubens, das Neue Testament, wieder neu zum Verständnis. Dieses Heilsverständnis wurde wieder neu entdeckt. Und ein zweiter Punkt, die Reformation entdeckte wieder das volle Evangelium Gottes. Nicht nur irgendwie ein paar Häppli. Das volle Evangelium Gottes von Jesus Christus, und zwar in der paulinischen Fassung. Die Rechtfertigung des Sünders aus Gnade allein durch den Glauben. Römer 1, 17, das ist eine sehr zentrale Stelle für Martin Luther, wo er das neu entdeckt hat. Weil er kannte ja den Urtext und dann hat er gemerkt, das könnte man analysieren, aber das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, dass wir da gut durchkommen. Der dritte Punkt, sie erwies sich als Werk Gottes, er beschenkte die Welt wieder mit seinem Heil. Also das Heil von Jesus Christus wurde wieder verfügbar gemacht für alle. Und in der katholischen Kirche ist es einfach so, das ist wie ein riesiger Tank. Da hat man die Schätze der Heiligen, die Schätze der Apostel, die Schätze von allen, und sie haben den Schlüssel, also eigentlich der Papst alleine. Und das kann man sich so wie ein Wassertrog vorstellen, wo man ein Hähnchen hat, und wenn der Papst oder einer der Delegierten, der Bischöfe oder eben dann auch vor Ort, ein geweihter Priester, der kann diesen Hahn ein bisschen öffnen, da kommt ein Tropfen runter und alle sind da unten und warten. Deswegen muss man auch jeden Sonntag in die katholische Kirche hineingehen. Du kannst nicht Gottesdienst im Freien feiern, weil das funktioniert so nicht. Und da merken wir, das widerspricht eigentlich dem, was die Bibel uns beigebracht hat. Wir treffen uns am Sonntag und das ist wunderbar, wir brauchen einen Raum. Aber der Raum ist nicht die Kirche. Und das Heil ist auch nicht an diese Räumlichkeiten gebunden, sondern unser Heil ist an Jesus Christus gebunden. Und wir können auch draußen Gottesdienst feiern, wenn wir mutig sind. Das ist kein Problem. Wir können auch in meiner Wohnung Gottesdienst feiern. Der Ort ist nicht entscheidend. Ja, der Herr sagt ja selbst in seinem Wort, dass wir der Tempel Gottes sind. Und da merken wir, je verirrt da natürlich auch die katholische Kirche ist. Und das hat die Reformation entdeckt. Und der vierte Punkt, sie ersetzte so das mittelalterliche Heilsverständnis durch das biblische. Da ist sehr viel Menschliches reingeflossen. Wie kommt man zum Heil? Dann gibt es die Sakramentenlehre. Und deswegen auch die Säuglingstaufe und alles. Das ist eine riesige Kette. Und wo man merkt, wenn man die Bibel liest, muss man sich schon sehr weit aus dem Fenster lehnen, um solche Sakramente rechtfertigen zu können. Und da merkt man, eigentlich ist es ein Regelwerk. Aber das, was Jesus will, ist eine Beziehung. Das ist etwas ganz anderes. Und da ist es auch gut, dass wir uns immer daran erinnern, dass wir nicht in die Kirche gehen, um eine Aufgabe abhaken zu können, sondern wir gehen in die Kirche, weil wir Beziehung wollen mit dem lebendigen Gott und mit den Geschwistern. Deswegen kommen wir in den Gottesdienst. Das sollte unsere Motivation sein. Wir wiederholen noch ganz kurz, wir haben es vorhin gehört, die fünf Solas. Bekommen wir die hin? Wie hießen die schon wieder? Solo Fide? Sola Scriptura? Entschuldigung? Fede, ja? Grazia? Was ist mit dem Deus? Solo Deus. Aha. Ja. Eine fehlt noch, eine habe ich nicht gehört. Ah, das kommt ja auch noch. Okay. Oh je. Also, Solo. Wir überspringen das einfach mal ganz. Genau, sehr gut, Willi. Gut reagiert. Solo Fide, allein aus Glauben, Vertrauen, das zeigt eben die Beziehung. Ja? Im Vertrauen auf Gott, wir müssen ihm vertrauen. Weil wenn das nicht stimmt, was er sagt, ja, dann habe ich ein Problem. Deswegen das vollkommene Vertrauen auf Gott setzen. Sola Gratia, allein aus Gnade. Kein Werk, nichts, du kannst gar nichts machen, um in den Himmel zu kommen. Keine Chance. Das kannst du nicht. Solus Christus, den habe ich vergessen oder nicht gehört vorhin. Allein Jesus Christus. Und das ist natürlich ein Einschnitt. Da brauchst du keinen zusätzlichen Vermittler, Gesundheit oder sonst irgendwie jemand, der da noch handeln muss. Sondern wir haben Zugang zu Jesus Christus persönlich. Wir können jeden Tag zu ihm beten. Auch in Abwesenheit des Priesters. Ihr könnt nicht nur beten, wenn wir da sind und ich da bin, sondern ihr könnt auch zu Hause alleine mit dem Herrn beten. Ist das nicht wunderbar? Wir gehen weiter. Sola Scriptura, allein die Bibel. Und natürlich einer der Punkte, der oft untergeht, Soli Deo Gloria. Allein Gott gehört die Ehre. Nicht dem Papst. Oder dem Gebäude. Oder der Maria. Da gibt es ja ganz viele. Oder irgendeinem speziellen Heiligen. Die Ehre gehört Gott immer allein. Und er ist der Einzige, der angebetet werden will und soll. Gut. Willi, kannst du mir nochmal das Bild vorbereiten. Ah, okay, nee, warte, Entschuldigung. Ah, okay, warte, ich gehe schnell durch. So. Ja, genau. Und um einfach die Theologie, der Gedankengang etwas zu verstehen, habe ich das ein bisschen verbildlicht. Es sind eigentlich zwei Seiten, damit das funktioniert mit der Beziehung. Ist übrigens auch bei uns so. Es braucht ein Mann, es braucht eine Frau. Und beide müssen ein Ja haben, sonst funktioniert es nicht. Da kann der noch so viel Ja sagen. Wenn der Nein sagt, funktioniert es nicht. Und so ist es mit dem Heil auch. Der Herr gibt uns seine Hand. Er begegnet uns. Und so ist es mit dem Heil, dass Gott seinen Beitrag leistet. Und wir haben auch einen Beitrag, den wir geben. Und das ist eigentlich unser Ja, unsere Einwilligung, dass der Herr, dass wir das annehmen, was er für uns gemacht hat. Das Heil wird dem Sünder allein durch die Gnade von Gottes Seite und durch den Glauben von des Menschen Seite zuteil. Der Herr macht das Werk. Er schenkt uns die Gnade. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und unser Part ist es nachher, das anzunehmen, zu glauben. Ja, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich vertraue dir vollkommen. Und dann kommt eben dies zusammen. Das Heil für den Sünder. Wir sind ja heute gerechtfertigte Sünder, kann man sagen. Heilig, heilig gesprochen, geheiligt durch das Blut von Jesus, durch das, was er für uns getan hat. Und deswegen, Gottes Seite, er ist der, der uns begnadigt, nur er. Wir hätten vor dem Gericht, vor dem Herrn keine Chance, um zu bestehen. Aber durch sein Werk haben wir Zugang. Und unsere Seite ist eben der Glaube, dieses Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Herr, ich glaube, dass was du sagst, das ist so. Ich vertraue dir komplett. Und jetzt noch kurz zum biblischen Heilsverständnis. Etwas ausgeführt. Die Gnade Gottes ist allein in Jesus Christus erschienen. Nur in ihm haben wir diese Gnade erlebt und sie ist auch nur durch ihn gegenwärtig. Nicht durch die Gnade des Papstes. Sie ist frei und umsonst und gilt allen bußfertigen Sünden. Die Gnade Gottes kostet dich nicht, also kostet dich kein Pfennig, kein Rappen. Das, was der Herr will, das sind wir bei der Buße. Er will, dass wir unser Herz nach ihm ausrichten, dass wir erkennen, dass wir ein Problem haben, dass wir Sünder sind, dass wir ihn um Vergebung bitten, dass wir bereit sind, unser Herz ihm zu geben, umzukehren von unserem falschen Weg, die schlechten Dinge zu lassen und das zu tun, was der Herr will. Das möchte er. Das ist, deswegen gibt es diese Gnade nur dann, wenn wir wirklich auch wollen. Wenn wir bereit sind und erkennen, wir brauchen ihn. Sonst brauchen wir die Gnade nicht. Und die Gnade Gottes, sie rechtfertigt den Sünder ohne Verdienst aus Gnade. Sie vermittelt die Gotteskindschaft und das Erbe, Frieden mit Gott und Freude im Heiligen Geist. Ohne Verdienst. Kein Ablass, keine Pilgerreise, keine Münzen, die im Kasten klingen müssen. Nix. Ist das nicht erlösend und befreiend? Ja, was wollen wir dem Herrn geben? Wenn wir ganz ehrlich sind, gehört eh alles ihm. Es gehört alles ihm. Die Luft gehört auch ihm. Wenn er sie wegnimmt, bin ich tot. Das ist die Seite Gnade Gottes und dann die andere Seite von uns, der Glaube des Sünders, er erfasst die Gnade ohne jeden Verdienst. Die Gnade kannst du einfach annehmen. Du musst nicht noch etwas dafür tun. Ja, ich gebe ihm 100.000 Franken und dann kann ich es annehmen. Oder ich muss noch irgend sonst etwas tun. Ich muss dahin pilgern und dann... Nein. Ohne jeden Verdienst. Du kannst es nicht verdienen, du kannst nichts dazu tun. Und der Glaube wird dem Sünder zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn wir das glauben. Übrigens haben wir auch ein Beispiel. Wer ist aus Glaube gerechtfertigt worden? Alle, ja, aber in der Bibel? Abraham zum Beispiel. Und wer noch? Ah, jetzt wird es spannend, hä? Okay, wir schauen das nachher vielleicht. Ja, schauen, ob es so zeitlich reicht. Der Glaube des Sünders erwirkt gläubige Hingabe an Gott. Wenn wir Gott vertrauen, dann sind wir auch bereit, uns ihm voll hinzugeben. Weil wir vertrauen ihm ja. Wenn wir ihm nicht vertrauen, dann würden wir ein bisschen zögerlich sein. Und das zeigt auch unser Glaube. Unser Glaube ist immer etwas Aktives, indem wir uns hingeben für ihn. Dann wissen wir, vertrauen ihm, wir glauben ihm. Wenn wir uns ihm nicht hingeben, dann glauben wir ihm ja nicht. Oder nicht so ganz. Und der Glaube des Sünders, er vermittelt Heilsgewissheit und Kraft zu einem neuen Leben. Das ist das, was der Glaube bewirkt. Wir nehmen das an, auch wenn es noch nicht ist. Wir nehmen das an, dass der Herr uns ein neues Leben schenkt. Für ihn ist das Realität. Und wir dürfen diese Realität annehmen. Wir haben ein neues Leben. Wir haben diese Heilsgewissheit. Und das ist ja das, was nachher der Heilige Geist auch macht. Er stärkt unseren Glauben. Der Heilige Geist spricht zu unserem Geist. Und wir müssen eben auch zu unserer Seele sprechen. Deswegen heißt es, Seele, erinnere dich, was der Herr Gutes getan hat. Das machen wir für uns nicht so ganz einfach zu fassen. Deswegen diese geistlichen Sachen, die müssen wir geistlich auch zulassen und verstehen und glauben. Unsere Seele ist sehr skeptisch, oder? Das geht über die Erfahrungen und ich habe das erlebt und da ist etwas nicht gut gewesen. Deswegen müssen wir lernen, dem Herrn zu vertrauen. Auch wenn wir negative Sachen erlebt haben, müssen wir dem Herrn vertrauen, dass er gut ist und dass er es gut mit uns meint. Wir schauen noch zum Schluss die zentrale Bibelstelle an, aus Römer 1, 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich habe uns da noch ein paar andere Übersetzungen mitgebracht. Wir lassen das jetzt, dass wir das noch analysieren. Aber was wir hier sehen, ist, die Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben, aus dem Vertrauen auf Jesus. Und bei Abraham, ein sehr gutes Beispiel, haben wir vorhin gehört, ist es eben nicht die Beschneidung, die ihn gerecht gemacht hat, sondern es ist der Glaube, der war vor der Beschneidung. Die Beschneidung, die war nachher ein Bundeszeichen, die kam nachher. Aber der Glaube hat ihn gerechtfertigt. Noch ein paar Verbindungen, einfach aus der Schrift. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist der Glaube. Und jetzt kommt die zweite Stelle, wo das noch aufgegriffen wird, mit der Rechtfertigung. In Habakkuk 2, Vers 4, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Glaube führt zum Leben. Zum ewigen Leben. Der Glaube an Jesus Christus, das rettet uns an das, was er getan hat. Das mit dem Abraham haben wir gehört. Genau das ist das Zitat aus Genesis 15,6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott. Das Einzige, was wir Gott geben können, ist der Glaube, ihm zu vertrauen. Und das ist ein geistlicher Akt. Unsere Seele denkt, oh nein, nein, was würde passieren, wenn ich jetzt weggehe, wenn ich das mache, und ich bin so verängstigt und habe so viel Angst. Aber das, was Gott beeindruckt, ist, wenn unser Geist, wenn wir ihm vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen, warum, wenn unser Verstand nicht erklären kann und wenn wir den Verstand sozusagen auch auf die Seite legen und sagen, Herr, mein Verstand sagt zwar, es ist nicht möglich, aber mein Geist sagt, für dich ist nichts unmöglich. Und das ist Glaube. Das ist ein geistlicher Vorgang. Und jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Warum ist die Reformation heute wichtig? Natürlich, die Reformation erinnert uns immer wieder daran, zurück zur Schrift, zurück zu Christus zu kommen. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Er ist das Scharnier. Deswegen haben wir das Alte und das Neue Testament etwa da. Und er, das ist wie bei der Tür. Wenn du kein Scharnier hast, ist es ein bisschen schwierig, dass die Tür aufgeht oder dass sie zugeht. Und Jesus ist genau dieses Scharnier. Bei ihm entscheiden sich die Weichen. Er ist die Weichenstellung. Der Übergang vom Alten ins Neue Testament, und er verbindet die auf eine wunderbare Art und Weise. Und wie gesagt, die Reformation lenkt den Fokus auch immer wieder aufs Evangelium. Jesus Christus ist das Zentrum und er soll das Zentrum bleiben. Und damit wir eben nicht irgendwie verirrt werden und uns verirren, und das kann auch uns passieren, hüten wir uns davor, hochmütig zu werden, denken, ja, ich weiß doch alles. Ich kann schlafen, ich muss in den Gottesdienst gehen, ich muss die Bibel nicht lesen, ich weiß ja schon alles. Wehe dem, der so denkt. Oder auch diejenigen, die meinen, sie brauchen mehr als die Bibel. Jetzt sage ich nur, was brauchen noch den Wachturm? Und die lesen die Bibel eigentlich nur als Nebenschauplatz, um ihre Theologie dann zu produzieren, die eigentlich mit der Schrift nicht übereinstimmt, weil sie haben ja nur ein paar einzelne Versli, die noch frisiert wurden, angepasst. Und bei den Mormonen ist es auch so, die Bibel ist eigentlich nur der Einstieg. Nachher kommen dann noch ganz andere Bücher, ein weiterer Zeuge und dann die köstliche Perle und alles. Und dann merkst du eine riesige Werksgerechtigkeit. Ganz weit weg von Jesus Christus. Und das kann auch uns passieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder darauf zurückerinnern, was ist unser Fundament, wer ist der Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen, ich kann es nicht genug betonen und ich betone es immer wieder, überall wo ich bin, auch in der Ökumene, da kann man ja denken, was man will, aber solange ich da noch den Herrn Jesus Christus ins Zentrum stellen kann, wenn ich da bin, dann bin ich glücklich, oder? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir den Herrn immer wieder ins Zentrum stellen. Auch wenn wir denken, ja, ich weiß doch schon alles. Ja, warum muss ich das wieder hören? Wisst ihr, warum man das Evangelium wieder hören? Es geht um unsere Seele. Unsere Seele muss es hören. Der Heilige Geist versucht, zu unserem Geist zu sprechen, die ganze Zeit. Und dann nehmen wir das vielleicht an, aber unsere Seele sagt, ja, aber weißt du, ja, so viele Sorgen. Wenn du wüsstest, mein Leben. Oh. Und deswegen brauchen wir diese Auferbauung. Der Heilige Geist erbaut unseren Geist und unser Geist spricht zu unserer Seele. Hast du es nicht schon erlebt? Der Herr ist gut zu dir, ist gut. Deswegen müssen wir das immer wieder unserer Seele zusprechen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Immer wieder, da wo wir sind. Apostelgeschichte 4,12 doch, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ja, wer ist dieser Name? Es ist der Name Jesus Christus, nur durch ihn allein. Jetzt sind wir am Ende. Es gäbe noch viel zu sagen, es ist Zeit, gell? Die einigen sind schon eingeschlafen. Aber ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass es langweilig ist, sondern einfach mit der Zeit geben wir auch ein bisschen ab. Ja, und deswegen ist es gut, die Reformation ist heute nicht abgeschlossen. Es ist ständig, die Kirche muss ständig erneuert werden. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder auch daran erinnern. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du der Herr bist. Und reformiere du auch uns immer wieder. Und Heiliger Geist, führe du uns immer wieder in dein Wort zurück, zu Christus hin, dass wir von dir gestärkt werden. Herr, und wir bitten dich, dass du zu unserer Seele sprichst. Hilf uns, dass wir dir glauben und dir vertrauen, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Und Herr, hilf uns, dass wir dir Raum geben und nimm auch die Ängste weg, die uns immer wieder plagen, von denen wir uns plagen lassen. Und sprich du, Herr, zu uns und ermutige du uns immer wieder. Wir brauchen deine Zustimmung, wir brauchen deine Ermunterung, wir brauchen dein Wort und dein Zuspruch. Herr Jesus, erfülle du uns immer wieder neu mit deinem Geist und mit deiner Hoffnung, die du uns schenkst. Hab Lob und Dank. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Wir nehmen uns noch einen Moment Zeit, eine Minute, sich jeder kurz überlegt, was nimmst du von heute mit? Was hat der Herr vielleicht dir aufs Herz gelegt? Was nimmst du mit? Dazu nehmen wir uns eine Minute. Jeder für sich.